Liebe Freunde, nur scheinbar fällt die zweite Lesung, die aus dem ersten Timotheusbrief genommen ist, aus dem großen Zusammenklang zwischen Exoduslesung und Evangelium heraus. Wenn wir aufmerksam auf sie zuhören, können wir sehen, dass Paulus uns sagen will: Ich bin dieses verlorene Schaf, das der Herr suchen gegangen ist und das er heimgetragen hat. Ich bin, so sagt uns, der Erste der Sünder. An mir hat er das wahrgemacht und getan, was er heute in den Gleichnissen erzählt. Er ist mir nachgegangen, hat mich auf die Schultern genommen, um zu zeigen, dass er gekommen ist, alle zu retten und dass er gerade nach der Rettung der Sünder sucht und darüber sich freut. Wenn wir nun aber die erste und die zweite Lesung gegenüberstellen, können wir zwei sehr verschiedene Arten von Verlorenheit sehen, wie auch das Evangelium sie uns hinzufügt. In der ersten Lesung begegnet uns die Verlorenheit Israels in der Wüste, dem dieser Gott zu ferne ist, der unnahbar ist, unmanipulierbar. Es will einen näheren Gott, es will einen Gott, der seinen eigenen Wünschen entspricht, es will sich seinen Gott selber machen. Und das bedeutet, es leugnet den wirklichen Gott und es will eigentlich nur seinen eigenen Willen anbeten, sich selber zum Gott erheben. Und so wird in dieser Versuchung Israels in der Wüste das Wesen der Versuchung des Heidentums überhaupt sichtbar, das eben darin besteht, sich selbst zum Gott zu machen, keinen anderen Gott haben zu wollen, als das eigene Wollen, Wünschen und Meinen. Es ist auch die Versuchung des jüngeren Sohnes, der hinausgegangen ist, in dem die Geschichte der Neuzeit irgendwie aufleuchtet, dieser Überdruss an Gott, der unsere Freiheit zu zerstören scheint, ihn loshaben wollen, nur wir selber sein. Die große Versuchung des Heidentums, des Menschen aller Zeiten. Gott weiß auch, ihn zu finden. Die Verlorenheit des heiligen Paulus ist ganz anderer Art. Es ist die Verlorenheit des zu Hause gebliebenen Bruders. Er kann zum Vater sagen, wie der zu Hause gebliebene Bruder: Nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Immer habe ich getan, was du wolltest, immer in deinem Dienst gestanden. Er kann sagen: Immer bin ich zu Hause geblieben. Er war treu bis zum Fanatismus, gehorsam bis zur Gewalttätigkeit gegen die anderen, die er für die Ungehorsamen hielt. Und gerade so hat er den wirklichen Gott, den Gott nicht erkannt, der auch die Sünder liebt. Gerade so hat er den barmherzigen Gott nicht gekannt, mit seiner der Unbarmherzigkeit, seiner Treue und seines Gehorsams. Er sagt darüber: Ich war ein Blasphemus, obwohl er doch immer nur getreu den Gottesdienst Israels befolgt hat, muss er nachträglich sagen: Ich habe gegen die Ehre Gottes gefehlt, gegen die Ehre dieses Gottes, den ich nicht erkannt habe. Ich war hochmütig, ein Hybristes in meiner eigenen Selbstherrlichkeit. Brauchte ich eigentlich Gott gar nicht, weil ich ja alles selber recht machte. Und ich habe, indem ich die Seinen verfolgte, Christus und die Kirche selbst verfolgt. Rückblickend sieht er freilich auch und sagt er, dass er dies in Unwissenheit getan hat. Das ist erstaunlich bei jemand, der ja die ganze Theologie seiner Zeit studiert, in die rabbinische Schule gegangen war, der die Schrift von Grund auf kannte, der den Willen Gottes also kannte, der alle Details der Schriftauslegung, der Methodik der Auslegung beherrschte und rückschauend doch sagen muss: In allem Kennen der Schrift, in allem Kennen der Offenbarung habe ich Gott nicht gekannt, war ich ein Unwissender und habe die Schrift nicht verstanden. Ich glaube, dieses rückschauende Wort des heiligen Paulus über seine Unwissenheit muss auch uns nachdenklich machen. Denn kann es nicht zu allen Zeiten so auch uns Theologen so ergehen? dass wir zwar vieles oder womöglich alles wissen über Herkünfte der Texte, über ihre Struktur, über ihre Bildung, über ihren historischen Ort, über ihren historischen Gehalt, dass wir die theologischen und philosophischen Theorien erkennen, mit denen das Ganze einzuordnen und aufzuklären ist, und dass wir dabei doch letztlich immer nur von uns selber reden, dass wir über die Menschen, die handeln, und über unser eigenes nicht hinauskommen, Gott durch all unser Wissen von den menschlichen Dingen hindurch nicht zu uns kommen und nicht zu uns sprechen kann, dass wir ihn nicht hören und ihn nicht kennen. Ich habe Erbarmen gefunden, weil ich nicht wusste, was ich getan habe, denn ich habe aus Unwissenheit gehandelt, sagt Paulus. Damit spielt er auf die Bitte des gekreuzigten Christus an: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Sie sind in der Agnoia der Unwissenheit. Indem Paulus auf die Bitte des Gekreuzigten anspielt, sagt er uns: Jesus hat am Kreuz auch für mich gebetet. Ich bin einer von denen, die in ihrer Unwissenheit ihn gekreuzigt und ihn verurteilt haben. Aber er hat für mich gebetet. Durch die Anspielung auf die Kreuzesbitte kommt nun in das Thema der Vergebung das Thema des Kreuzes herein. Es wird sichtbar, wie das zugeht, dass der Hirte das verlorene Schaf sucht, findet und auf die Schulter nimmt. Es wird sichtbar, was das ist, Vergebung, wie sie geschieht. Vergebung kann ja nicht einfach ignorieren sein. Schuld ist eine Realität. Und wenn sie nur ignoriert wird, behandelt, als ob sie nicht da wäre und doch da ist, dann schwert sie weiter und zerstört weiterhin. Schuld muss anders bewältigt werden. Sie muss von innen her durch die größere Liebe aufgearbeitet, umgearbeitet, verwandelt werden. Das geschieht am Kreuz. Er nimmt unsere Schuld auf sich, trägt uns mit seinen Schultern, um die Schuld zu verwandeln und so wirklich die wahre Heimkehr, das neue Miteinander, das Zuhause und die Freude der wiedergefundenen Liebe zu schaffen. In Sodoma hat Gott die 10 Gerechten nicht gefunden, derentwegen er die Stadt hätte verschonen können. So ist er selbst Mensch geworden, als der Mensch gewordene Sohn, der eine Gerechte, der für die ganze Welt einsteht und dessentwegen die ganze Welt geschont werden kann. Der Mensch gewordene ist dieser Gerechte, der uns aufnimmt, uns von innen her trägt, uns in sich hineinnimmt und dadurch die Wirklichkeit ändert, Schuld ändert und verwandelt und uns rettet. In der ersten Lesung begegnet uns Mose, wie er durch sein Fürbitten Gott umstimmt. Dieser Vorgriff, dieses Bild, erhält es seine volle Kraft und Wirklichkeit in dem, was Jesus ist und tut. Er steht für uns ein wie Mose. Er bittet für uns und er bittet für uns mit seinem ganzen Sein, mit dem Mensch gewordenen Gott sein, dem in Gott hinaufgehobenen Mensch sein. Er bittet uns mit seiner leidenden Seele und mit seinem gekreuzigten Leib. Und so in dieser Fürbitte ändert er die Welt, verarbeitet er Schuld und werden wir gerettet. In seinem Gebet sind wir aufgehoben und getragen, sind wir nach Hause gebracht und geheilt. In der Eucharistie treten wir in das Beten Jesu hinein und werden Mitbetende mit ihm, Mitbetende, indem wir von seinem Beten, seiner rettenden Kraft empfangen dürfen. Aber als Mitbetende sollen und dürfen wir auch Mitrettende werden. Dafür wollen wir dem Herrn danken und ihn bitten, dass er uns so Eucharistie recht zu feiern helfe. Amen.